HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Cottbus vor 9 Tagen. Tausende protestierten gegen Flüchtlinge. Die Stimmung aufgeheizt.
So eine Leute müssen einfach wieder zurückgeschickt werden. Die stechen hier unsere Kinder ab.
Eine Gruppe von Rotzlöffeln, die nichts für dieses Land getan haben.
Das war der Schulterschluss von der harten Neonazi-Szene, die wir aus dem Fußballmilieu in Cottbus kennen, mit eben ganz normalen Leuten, mit den sogenannten besorgten Bürgern.
Es sind nicht nur die Ausländer, es sind auch andere. Viel die rechte Szene, die das auch provozieren oft.
Wir haben vor über einem Jahr ganz deutlich gemacht, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, die jetzt schon hier lebenden Flüchtlinge zu integrieren. Das wurde seinerzeit negiert.
Wir werden also für die nächsten Monate für Cottbus keine weiteren Zuweisungen vornehmen.
Dann freue ich mich, dass das gefordert wird, was die AfD von Anfang an gefordert hat. Insofern ist das Handeln der Regierung wenigstens in der einen Hinsicht stringent, nämlich keine sogenannten Flüchtlinge mehr in Cottbus aufzunehmen.
Die berechtigte Angst von Bürgern wird ausgenutzt, um Stimmung gegen Flüchtlinge zu machen. Es gilt, die Spirale der Gewalt zu durchbrechen. Da sind wohl alle Akteure gefragt.
Viele Bürger in Cottbus haben Angst, so konstatiert der Bürgerverein Cottbus. Seit Monaten häufen sich Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen, Flüchtlingen und Rechten. In der Silvesternacht wurden 3 Afghanen angegriffen. 2-mal kam es in den vergangenen 2 Wochen im Cottbuser Einkaufszentrum zu Auseinandersetzungen mit minderjährigen Syrern, bei denen Messer eine Rolle spielten. Jetzt hat das Land beschlossen, keine weiteren Flüchtlinge für Cottbus aus der Erstaufnahme. Anderen Bürgern macht Angst, dass Cottbus sich zum Hotspot der rechtsextremen Szene entwickelt hat, eine Hochburg der AfD geworden ist und sich auch auswärtige rechte Gruppierungen an den Protesten der besorgten Bürger beteiligen. Und was ist das Problem? Die tatsächlich im Verhältnis zur Einwohnerzahl und im Vergleich zu anderen Städten höhere Zahl von Flüchtlingen in Cottbus, die rechten Gruppierungen, die eine Stimmung schüren oder beides? Und wo liegt die Lösung? In mehr Überwachungskameras und Polizeipräsident, mehr Präsenz, Polizeipräsenz, mehr Sozialarbeit und Kita-Plätzen oder beides? Ratlos in Cottbus, kein Platz für Flüchtlinge, haben wir heute getitelt und blicken nicht nur in die südbrandenburgische Stadt, sondern lassen den Blick schweifen zu anderen Städten in Ost und West, in denen es Eskalation, Deeskalation, manchmal auch Zuzugsstopps gibt. Und in denen rechte Gruppierungen die Stimmung mancher Bürger für sich zu nutzen wissen. Wie kann trotzdem Integration gelingen? In Cottbus jedenfalls gibt es Kräfte, deren Interesse in die Gegenrichtung weist und die am Samstag vor einer Woche zu einer Demonstration aufriefen. Mehr als 1000 Menschen gingen gegen die Asylpolitik und Migration auf die Straße, beleidigten und attackierten nebenbei auch Journalisten.
Die Demonstration am Samstag war für die Organisatoren ein Riesenerfolg. Niemand in der Stadt kann sich daran erinnern, wann das letzte Mal so viele Menschen einem Aufruf rechter Akteure gefolgt sind. Es ist der bisherige Höhepunkt einer Entwicklung, die sich spätestens seit dem letzten Sommer in Cottbus vollzieht. Damals war ein zentraler Platz in der Stadt im Fokus. Immer wieder kam es zu Konflikten zwischen deutschen und ausländischen Jugendlichen. Mehrere Menschen auf beiden Seiten wurden verletzt. Die Stadt hat reagiert, ein Alkoholverbot für weite Teile der Innenstadt verhängt. Die Polizeipräsenz wurde deutlich erhöht. Über Monate hinweg schien es, als hätte sich die Situation beruhigt, bis zur Silvesternacht, als 3 Afghanen von einer Gruppe Deutscher teilweise krankenhausreif geprügelt wurden. Polizeisprecherin Ines Filon.
Und sie wurden dann plötzlich von der Personengruppe 6 bis 7 Personen, Deutsche, angegriffen, gefragt, was macht ihr hier? Und geschlagen. Einer soll dabei mit einer Flasche ins Gesicht geschlagen worden sein, der andere bekam Faustschläge.
Wenig später geriet die Stadt erneut in die Schlagzeilen. Vor einem Einkaufscenter mitten in Cottbus bedrohen 3 junge Syrer ein Cottbuser Ehepaar. Ein Messer wird gezogen, niemand wird verletzt. Ein paar Tage danach wird fast an gleicher Stelle ein junger Deutscher von einem jungen Syrer im Gesicht verletzt, trägt eine Schnittwunde davon. Damit ist bei vielen Cottbussern merklich eine rote Linie überschritten.
Also es ist eigentlich erschreckend, da diese Vorfälle eigentlich jetzt zugenommen haben. Es kann nichts entschuldigen, egal was auch immer die Umstände sind.
Zufrieden bin ich nicht. Hier muss mehr Sicherheit her.
Vor diesem Hintergrund wurde am Samstag demonstriert. Eingeladen hatte das fremdenfeindliche Bündnis Zukunft Heimat. Seit Monaten heizen die Akteure die Stimmung in Cottbus an. Beispielsweise schon im Juni. Da sagt Vereinschef Christoph Berndt auf einer Demonstration:
Multikulti bedeutet rassische, ethnische Konflikte, bedeutet Gewalt und bedeutet Faustrecht, bedeutet Anmache und bedeutet Messerattacken. Das ist die schöne neue Welt, in die uns die Eliten steuern.
Und am Samstag legt Christoph Berndt nach. Nach den jüngsten Vorfällen mit jungen Syrern sagt er:
Eine Gruppe von Rotzlöffeln, die nichts für dieses Land getan haben. Nichts für diesen Flecken Erde, der uns Deutschen gehört und sonst niemandem. Uns Deutschen und sonst niemandem. Deutschland ist unser Land.
Von Anfang an sind bei den Demonstrationen von Zukunft Heimat auch Rechtsextreme mit dabei. Eine Abgrenzung findet nicht statt. Stattdessen bietet sich Zukunft Heimat bereitwillig als Plattform für Rechtspopulismus an. Die AfD-Rechtsaußen Andreas Kalbitz und Marian von Stürmer beispielsweise sind mit dabei gewesen. Auch zu Pegida und der rechtsextremen Identitären Bewegung bestehen enge Kontakte. Beide Organisationen haben eigene Redner nach Cottbus geschickt. Viele Demonstranten sind ganz normale Bürger, gehören keinem Lager an, haben einfach nur ein ungutes Gefühl, manche auch Angst. Zukunft Heimat bietet zurzeit die einzige Möglichkeit, diese Angst öffentlich zu formulieren. Stadt und Polizei allerdings haben reagiert. Noch mehr Kameraüberwachung und deutlichere Polizeipräsenz in der Stadt. Zudem wurde einer der jungen Syrer, die das Cottbuser Ehepaar bedroht haben, der Stadt verwiesen. Gemeinsam mit seinem Vater darf er sich nicht mehr in Cottbus und auch nicht im umliegenden Landkreis niederlassen. Außerdem soll mehr Geld für Integration nach Cottbus fließen, denn in den letzten 2 Jahren ist der Ausländeranteil in Cottbus von etwas über 2 auf 8% gestiegen. In einer 100.000 Einwohnerstadt leben rund 8.000 Ausländer, die Hälfte davon sind Flüchtlinge. Wie die teilweise verhärteten Fronten in der Stadt aufgeweicht werden können, erklärt Markus Klein vom Institut Demos so: Die Leute müssen die Möglichkeit haben zur Ruhe und dann miteinander ins Gespräch zu kommen.
Also ich denke, dass man nach vorne schauen muss und gucken muss, was gibt das denn sozusagen für ein positives Bild, wofür steht eigentlich diese Stadt und wie wollen wir hier gemeinsam leben? Und dieser Dialog muss geführt werden und diese Diskussion.
Sebastian Schiller über die Lage in Cottbus, die sich seit Monaten immer weiter zugespitzt hat, bis zu den 2 eskalierenden Situationen der letzten Wochen. Mittlerweile hat Brandenburg für Cottbus einen Zuzugstopp beschlossen. Keine weiteren Flüchtlinge werden vorerst aus der Erstaufnahme in die Stadt gebracht werden. Gottfried Lindner vom Bürgerverein Cottbus Mitte, guten Tag.
Hallo, ich grüße Sie.
Sie waren ja dabei bei der Demonstration am vorvergangenen Wochenende, die vom Verein Zukunft Heimat initiiert worden war. Was haben Sie sich davon versprochen?
Ja, ich muss mal sagen, also versprochen habe ich mir davon gar nichts, weil unabhängig davon, dass ich den Verein so nicht kannte, muss ich sagen, alleine die ersten Worte haben schon dazu beigetragen, bei mir das Gefühl zu erwecken, dass hier also diese 1500 Menschen, die dort anwesend waren und wo man auch dazu sagen muss, dass man die nun nicht automatisiert dem rechten Spektrum der Stadt zuzuordnen hat, sondern dass es einfach darum ging, Angst, Hass und zu schüren und diese Menschen einfach möglicherweise in ihren Bann zu ziehen und so zu tun, als ob das nur der alles entscheidende Verein wäre, der hier irgendetwas retten kann. Das ist absolut, das war nicht der Fall und das war mir dann eigentlich auch zuwider, dieses Ganze. Es wurde nur rumgeschrien, es wurde obszöne Worte im Beisein von Kindern dort gebraucht, von manchen Rednern, wo man eigentlich die Schamröte ins Gesicht bekommen hat. Und aus diesem einfachen Grund muss ich sagen, dass diese Veranstaltung unterm Strich 0 Lösungswege für unser Problem gezeigt hat.
Das heißt, Sie haben aber schon aus Sorge den Weg dorthin gefunden und die Hoffnung gehabt, vielleicht gibt es irgendeine Lösung. Haben Sie denn das Gefühl gehabt, dort waren überwiegend auch besorgte Bürger aus Cottbus wie Sie?
Ich glaube, das waren überwiegend besorgte Bürger. Wenn man sich auch die Schilder angesehen hat, die dort getragen wurden mit, ich sag's jetzt mal, Schnauze voll und so. Also das ist ja nun noch lange nicht, dass man sagt, man hat dort also eine rechte Gesinnung, sondern die Leute sind dorthin gegangen. Natürlich waren es unglaublich viele und ich kann mich auch nicht erinnern, dass zu so einer Veranstaltung schon in Cottbus mal so viele Leute dort also präsent gewesen sind. Mhm. Aber wie gesagt, die Leute sind mehr oder weniger aus Sorge dahin gegangen, Und ich bin ja aus Interesse hingegangen, nicht aus Sorge, sondern aus Interesse, weil ich einfach hören wollte, na, was passiert denn nun eigentlich hier?
Sie haben ja aber
auch die Menschen.
Ja, Sie haben ja auch gesagt im RBB, viele Cottbusser haben Angst. Sie sagen, da wurden Schilder hochgehalten, Schnauze voll. Vor was haben die Leute Angst und von was haben sie die Schnauze voll?
Ja, das ist einfach zu erklären. Die Leute haben die Schnauze voll von den Angriffen auf unsere Bürger. Das muss man ganz einfach mal sagen. Und wenn ich so einen Angriff habe auf eine Frau oder ein Ehepaar und von der Frau verlange, dass sie doch diesen jugendlichen syrischen Mitbewohnern dort mehr Respekt entgegenbringen soll. Also bitteschön, oder wenn ein 16-jähriger Junge dort Schnittverletzungen im Gesicht hat, wo heute noch keiner weiß, ob er mal ständig entstellt bleibt oder wie auch immer. Also bitteschön, da muss man natürlich, da kann man auch mal sagen, jetzt reicht das. Jetzt ist die rote Linie wirklich überschritten und jetzt ist gut. Ja, wo man das nur zum...
Das waren, die Reden, sagen Sie es ruhig fertig?
Nee, wo man das zum Ausdruck bringt, das sei erstmal dahingestellt, ob man sich in Medien äußert oder zu so einer Demonstration geht, das ist doch eigentlich im Prinzip egal. Die Leute suchen nur eine Möglichkeit, ihre Meinung kundzutun.
Das waren zwei Vorfälle, von denen Sie jetzt gesprochen haben mit syrischen Jugendlichen. Bei beiden waren Messer im Spiel, aber nur bei einem gab es dann einen Verletzten. Ein dritter Vorfall hat sich an Silvester ereignet mit drei verletzten Afghanen, die von einer größeren Gruppe Deutschen gejagt wurden. Macht auch das Ihnen Angst? Also auch diese Präsenz von dieser Art von Gewalt und auch von den rechten Gruppierungen, die Sie eben selbst beschrieben haben auf dieser Demo?
Ja, also ich muss mal sagen, das kann schon Angst machen, weil das ganze Prozedere, was da sich abgespielt hat, das ist nicht unbedingt geeignet, dass man sich im Sessel zurücklehnt und nun sagt, na gut, sondern das ist wirklich eine Art, ich muss mal sagen, das übersteigt auch das Verständnis eines jeden. Wenn hier manche sich auch Deutsche jetzt rausnehmen, ausländische Mitbewohner dort zu verfolgen, ins Haus zu verfolgen und dann niederzuschlagen, bis sie letztlich dann im Klinikum landen. Also da kann man kein Verständnis aufbringen. Und ich sag mal, ich finde es auch nur mehr als gerecht, wenn dort also die Staatsanwaltschaft sich eingeschaltet hat und dementsprechend auch Ermittlungen führt, um auch die Hintergründe aufzuhellen und genau rauszukommen oder rauszubekommen, wer denn nun eigentlich für diese ganze Situation verantwortlich ist und wer hat welchen Anteil.
Was sollte man denn jetzt, Herr Lindner, aus Ihrer Sicht tun, um diese Situation zu befrieden?
Ja, also ich muss mal sagen, es gibt ja schon seitens der Stadt genügend Bemühungen, um dort wieder Ruhe reinzubekommen. Und ich muss auch mal sagen, das Image, was die Stadt Cottbus dadurch erleidet, Cottbus an sich ist eine schöne, lebenswerte Stadt. Und das tut uns natürlich sicherlich nicht gut. Ob jetzt diese Polizeipräsenz oder die Sozialarbeiter, ob die das Problem alle lösen, na gut, hätte ich meine Zweifel dran, beziehungsweise meine Fragen dazu. Aber die Stadt ist von Anfang an bemüht, dort also handlungsfähig zu sein. Auch was den Zuzugstopp anbelangt, da kann man auch geteilter Auffassung sein, ob dieser Zuzugstopp jetzt nun das Nonplusultra ist.
Denken Sie, ist aus Ihrer Perspektive eine gute Lösung?
Ja, das zum Luftholen ja, aber ansonsten glaube ich nicht. Nein.
Und
sondern hier muss man passgenaue Lösungen finden, um das Problem anders zu lösen.
Wie sehen diese Lösungen möglicherweise aus?
Ja, ich muss mal sagen, man muss einfach das Gespräch suchen, sowohl in Schulen, aber ich muss es jetzt einfach mal so klar und ehrlich sagen, wenn ich lese oder höre, dass teilweise diese Flüchtlinge gar nicht bereit sind, unsere Sprache zu lernen oder gar nicht bereit sind, dort also sich einzubringen, auch in der Schule einzubringen, dann kann ich Schulsozialarbeiter einstellen, so viel wie ich will. Dann, tja, wie soll ich denn an die Wand kommen, wenn die sich verweigern?
Wo haben Sie das gehört?
Ja, das liest man überall. Also ich sag mal, und man hört es auch, in den Medien wird es ja dargestellt, dass das tatsächlich der Fall ist, dass es also so eine Dinge gibt, wo Lehrer kapitulieren oder wie auch immer. Und dann muss ich auch sagen, wenn die Stadt jetzt plant, Sozialarbeiter einzustellen oder Vollzugsbeamte einzustellen, ja, das ist ja alles mit Geld verbunden. Ja, und da weiß ich nicht, ob das Land jetzt zwischenzeitlich uns das Geld schon aufs Konto geschickt hat, damit wir uns das alles leisten können, oder ob das jetzt bloß so ein Trara ist, was man da macht. Denn ich glaube, auch mit der Polizeipräsenz, das hält man nicht lange durch. Ich war selbst Polizist und kenne das System. Ja, also ich glaube nicht, dass die das über ein Jahr durchhalten.
Aber Sie wünschen sich schon eine Veränderung der Situation. Das hört man deutlich, Herr Lindner. Was tun Sie selbst dafür oder sind Sie bereit, in Zukunft dafür vielleicht was zu tun?
Also ich sag mal, unsere Möglichkeiten an sich als Bürgerverein sind ja nun nicht so doll. Aber man kann auch Kleinigkeiten bewegen, nicht indem wir also auch versuchen, in Gespräche zu gelangen, indem wir uns was ausdenken, wie wir mit der Stadt darüber sprechen können. Und das sind alles Dinge, so kleine Schritte eigentlich. Aber kleine Schritte müssen eben auch irgendwann getan werden, um letztlich das große Ziel zu erreichen, nämlich, dass unsere Menschen hier in der Stadt wieder Ruhe haben, was sie sich ja alle wünschen, dass sie abends wieder rausgehen können, ohne Angst zu haben, obwohl ich das vielleicht doch differenziert sehen würde. Aber wie gesagt, das sind so kleine Schritte. Man muss einfach präsent sein. Mhm. Man muss da sein, muss ansprechbar sein. Und dann muss man gucken, mit wem man spricht und wo man sagt, also ich habe das oder dies oder jenes. Ich bitte um eine Klärung hier. Mhm.
Gottfried Lindner vom Bürgerverein Cottbus Mitte. Dankeschön für Ihre Schilderungen. Und wir haben noch eine andere Stimme aus Cottbus. Barbara Domka ist Gründerin des Bürgerbündnisses Cottbus Schaut hin und Leiterin eines Flüchtlingsheims in Cottbus. Ganz herzlich willkommen in der Sendung, Frau Domka.
Ja, hallo.
Sie waren auch auf der Demonstration vor gut einer Woche?
Richtig, genau.
Was haben Sie gesehen oder wie haben Sie sich gefühlt?
Ja, also für mich war es das erste Mal, dass ich schaue mir öfters die Demonstration von Zukunft Heimat an. Und es war das erste Mal, dass ich wirklich auch körperlich reagiert habe bei so einer Demonstration. Das heißt, ich habe, als ich die große Anzahl an Bürgern gesehen habe, die sich dort vor dem Lechenkarree versammelt hatten, ich habe Magenkrämpfe gekriegt. Ich habe auch gesehen, dass neben, sage ich mal, normalen Bürgern natürlich auch andere Personen vor Ort gewesen sind, ob das von der identitären Bewegung über Hooligans, Security-Kräfte, also es waren wirklich sehr, sehr viele Leute aus dem rechten Spektrum auch vor Ort gewesen. Und es war schon insgesamt eine sehr, sehr angespannte und bedrohliche Versammlung gewesen von Leuten.
Herr Lindner hat ja eben auch gesagt, er hat da sich nicht so ganz zu Hause gefühlt, aber Sie haben eben auch die Sorgen von Herrn Lindner schon mithören können. Er sagte, dass unsere Leute wieder abends rausgehen können ohne Angst. Das ist ein Wunsch, den man verstehen kann. Teilen Sie denn die Sorge von Herrn Lindner oder auch von anderen, die ähnliche Ängste formulieren?
Also ich kann die Sorge, verstehen, gerade wenn wenn diese zwei Vorfälle, die halt passiert sind, wenn die gerade auch medial wirklich sehr, sehr hochgeputscht worden sind. Also ich kann die Sorge des einzelnen Bürgers kann ich verstehen, aber Cottbus ist auch nachts sicher. Also wie gesagt, wir sind auch nachts viel unterwegs, wir treffen uns mit Freunden, wir gehen essen, wir gehen etwas trinken. Man kann sich wirklich ohne Sorge nachts durch die Innenstadt bewegen. Die Innenstadt ist fast, muss ich auch leider so sagen, so gut wie ausgestorben in der Nacht. Es laufen halt, wie gesagt, schon immer auch Polizisten nachts durch die Stadt. Und wie gesagt, also mir persönlich oder aus meinem Bekanntenkreis ist noch nicht bekannt geworden, dass jemand sich zum Beispiel unsicher gefühlt hat. Man kann die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, das ist überhaupt kein Problem. Und selbst da ist es in den letzten Jahren wirklich nicht zu Vorfällen gekommen.
Jetzt haben wir eben auch gehört in dem Gespräch, die Flüchtlinge seien nicht bereit, die Sprache zu lernen oder würden sich auch in der Schule nicht einbringen. Es gibt noch andere Vorwürfe in Zeitungsartikeln zum Teil geäußert. Sie würden auch nicht von Sozialarbeit erreicht werden. Sie lassen die Sozialarbeiter gar nicht zu sich ran. Wie sieht das denn in der Realität aus, auch aus Ihrer Erfahrung mit den Flüchtlingen in dem Heim?
Also die Realität sieht so aus, dass die Geflüchteten, egal von aus welchem Land sie herkommen, ob das Pakistan ist, Afghanistan, Syrien, das Erste, wonach sie fragen, wenn sie bei uns angekommen sind, wann können wir in einen Deutschkurs gehen? Also es gibt bestimmt, es mag sein, dass es einen ganz, ganz geringen Prozentsatz gibt von Geflüchteten, die in ihrem Herkunftsland schon keine Schule besucht haben und die dann wirklich auch hier natürlich in unseren Strukturen auch Schwierigkeiten haben, die Sprache zu erlernen. Aber der überwiegende Teil, und ich rede da wirklich von einer hohen, hohen Prozentzahl, die Leute wollen in die Deutschkurse gehen und die wollen Deutsch lernen. Es ist natürlich so, die Deutschkurse sind gerade bei uns in Cottbus sind natürlich übervoll. Das heißt, jeder Träger, der Deutschkurse, Integrationskurse anbietet, hat eine ellenlange Warteliste. Das heißt, es passiert natürlich auch, dass Geflüchtete manchmal auch bis zu einem Jahr oder bis zu mehreren Monaten hier sind und nicht die deutsche Sprache erlernen können, weil die Kurse voll sind. In den Schulen sieht es so aus, dass man sich das so ungefähr vorstellen muss. Es ist kein Problem, dass Kinder und Jugendliche die Sprache erlernen, wenn sie zum Beispiel, sie kommen in den Kindergarten, dort geht das relativ schnell, dass auch gerade Flüchtlingskinder die Sprache lernen. Aber es ist natürlich so, wenn man einen 16-, 17-Jährigen hat und ihn hier jetzt, sage ich mal, in die 8., 9. Klasse steckt und er kommt halt aus einem, ja, ist, glaube ich, egal, aus welchem Land er herkommt. Hier ist natürlich, er wird in unser Schulsystem hineingeworfen und muss sich natürlich unserem Schulsystem direkt anpassen. Und da ist es natürlich schwierig, dass Jugendliche natürlich gleichzeitig Deutsch lernen sollen und natürlich auch dem Schulsystem folgen sollen. Mhm. Und das heißt auch den vermittelten Fächern. Und das wirkt natürlich auch ein gewisses, sage ich mal, Potenzial, wo es auch natürlich zu Reibereien kommen kann und wo es natürlich auch mal schnell mal knallen kann. Ne?
Dann kommt dazu, dass natürlich Kita-Plätze wie überall fehlen und da, wie ich gelesen habe, auch viele Flüchtlingskinder nicht in die Kita gehen können. Jetzt stellt sich trotzdem die Frage nach vorne gerichtet, der Zuzugstopp ist beschlossen. Ist das aus Ihrer Sicht die richtige Maßnahme oder was muss jetzt noch passieren?
Also wie gesagt, unserer persönlichen Meinung nach, ein Zuzugstopp ist kann vielleicht für einen kurzen Moment natürlich zum Durchatmen führen. Es sollte natürlich auf Dauer, sollte Cottbus sich darüber klar sein, dass wir eine wirklich sehr, sehr gute Struktur haben, um natürlich Geflüchteten, die zu uns, die nach Cottbus zugeteilt werden, hier wirklich auch zu integrieren. Wir können ihnen hier gute Möglichkeiten, gute Chancen auch für Weiterbildung und Ausbildung und auch, sage ich mal, fürs Studium können wir ihnen bieten. Das sollte die Stadt sich auf jeden Fall nochmal vielleicht überlegen. Es ist vielleicht für den Anfang gut, aus der Sicht der Stadt natürlich gesehen, ne? Aber auf Dauer sollte Cottbus weiterhin eine offene Stadt sein und wirklich, wir sollten das, was wir in den letzten Jahren erreicht haben, natürlich auch fortführen. Und durch den Zugstopp würden natürlich auch viele Sachen im Sande verlaufen. Viele Initiativen würden dann halt vielleicht nicht mehr existieren. Und vielleicht sollten wir daran wirklich weiterarbeiten. Viel kritischer sehe ich das natürlich mit dem Familiennachzug, ja.
Ja, das können wir jetzt leider an der Stelle nicht weiter auswalzen, werden das aber sicher im Lauf der nächsten Wochen wieder tun. 12 Jugendliche, haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, sind sicher problembehaftet von den Flüchtlingen. Es gibt insgesamt 4.300 anerkannte Asylbewerber in Cottbus. Und jetzt gibt es erstmal Demonstrationen am 3. Februar und auch am 15. Februar, in der die andere Seite, die ein gemeinsames Zusammenleben möchte, aufruft zum Demonstrieren in Cottbus. Da Barbara Domka, Gründerin des Bürgerbündnisses Cottbus schaut hin und Leiterin eines Flüchtlingsheims. Ganz herzlichen Dank. Zwei Stimmen aus Cottbus, der südbrandenburgischen Stadt mit rund 100.000 Einwohnern, die man dieser Tage mit unguter Atmosphäre und aufgeheizter Stimmung verschiedener Gruppierungen in der Stadt verbindet. Cottbus ist nach Potsdam die zweitgrößte Stadt in Brandenburg. Und was sonst macht Cottbus aus?
Cottbus an der Spree, eine kleine Stadt im grünen Südbrandenburgs mit hübschem Marktplatz, liebevoll restaurierten Häusern, Hauptort der Niederlausitz. Mit zweisprachigen Ortsschildern, die daran erinnern, dass hier einmal zu 90% Sorben lebten, die übrigens das Rezept für das Marinieren der berühmten Spreewaldgurke erfunden haben sollen. 100.000 Einwohner leben heute in Cottbus, eine Randexistenz, 10 Kilometer von der Grenze zu Polen entfernt. Sitz des ehemaligen Zuchthauses, der größten Haftanstalt für politische Gefangene in der DDR, die heute im Besitz ehemaliger Gefangener ist und die in den historischen Gemäuern eine Gedenkstätte und ein Menschenrechtszentrum betreiben. 2009 verlor die Stadt vorübergehend ihren Status als Großstadt, die Einwohnerzahl sank auf unter 100.000. Wären heute da nicht unter anderem die Studenten, die ihren ersten Wohnsitz hier angemeldet haben, müsste Cottbus wieder einmal fürchten, zu klein zu werden. An der Brandenburgischen Technischen Universität wird der Masterstudiengang World Heritage Studies angeboten, lange Zeit weltweit einmalig. Ein anspruchsvolles Programm in 4 Semestern, ein Curriculum, das ganz auf Welterbe zugeschnitten ist. Kulturwissenschaften, Architektur und Denkmalpflege, Schutz von Naturerbe und Kulturlandschaften, Management. Die Studenten aus allen Teilen der Welt sollen möglichst viel zum Thema UNESCO-Weltkulturerbe lernen. Ihr künftiges Betätigungsfeld, zum Beispiel Berater von Regierungen. Mehr Internationalität geht kaum. Früher, zu Beginn des 18. Jahrhunderts, war Cottbus schon einmal international. Pfälzer und Hugenotten belebten das Handwerk der Tuchmacher und Leineweber. Sie führten die Seidenspinnerei, die Strumpfwirkerei und die Tabakverarbeitung ein. Im 19. Jahrhundert war es der Ort der Textilindustrie. Dann kam die Braunkohle, 150 Jahre lang. Zu DDR-Zeiten hieß Cottbus Stadt der Energie. In riesigen Lettern prangte der Schriftzug auf dem Plattenbauriegel der Innenstadt. Zwar fielen schon kurz nach der Wende die meisten Arbeitsplätze in der Kohle weg, doch bis heute arbeiten immer noch 8000 Menschen in dieser Branche, Zulieferer nicht eingerechnet. Nun rückt das Ende näher, ein Strukturwandel muss her, die Region brauche ein anderes Gesicht, sagt der Bürgermeister, dringend. Die Arbeitslosenquote lag im Dezember weit über dem Bundesdurchschnitt bei 9,3%. Aber die Landesregierung in Potsdam will noch einige Jahre an der Braunkohle festhalten. Dass damit das eigene Klimaziel nicht zu erreichen ist, egal. Dort, wo der Tagebau eine Mondlandschaft und vergessene, versunkene Dörfer hinterlassen hat, soll jetzt der größte künstliche See in Deutschland entstehen. Sein Name Ostsee. Welche Verheißung. Das klingt nach Strand und Meer, nach blühenden Landschaften. In ein paar Jahren sollen die Cottbusser hier schwimmen gehen können. Ein Hafen ist geplant für 400 Boote. Auf der Uferpromenade sollen Touristen flanieren. Aber davon wird die Region nicht leben können. Also was dann? Auf der Kammerbühne des Staatstheaters Cottbus wird heute Abend Michael Kohlhaas gegeben, der gegen das Unrecht, das man ihm angetan hat, zur Selbstjustiz greift und dabei nach der Devise handelt: Es soll Gerechtigkeit geschehen und gehe auch die Welt daran zugrunde.
Angela Fitsch mit einem Blick auf Cottbus. Cottbus gilt auch als kulturelles und politisches Zentrum der Sorben in der Niederlausitz. Und das führt uns zu Ottfried Preußler und seinem Jugendroman Krabat. Der basiert nämlich auf der sorbischen Krabat-Sage und erzählt die Geschichte eines Jungen, der Lehrling eines Zaubermeisters wird und sich gegen diesen behaupten muss.
Krabats Entschluss steht fest. Keinen Tag länger bleibt er in dieser Mühle. Er stiehlt sich ins Haus, holt vom Dachboden Rock und Mütze, dann schleicht er davon. Niemand sieht ihn. Der Meister hat sich in seine Stube zurückgezogen, die Fenster sind wegen der Hitze mit Tüchern verhängt. Die Mühlknappen arbeiten auf dem Speicher und an den Mahlgängen. Selbst Lischko hat keine Zeit, sich um Krabat zu scheren. Und dennoch fühlt sich der Junge heimlich beobachtet. Wie er sich umblickt, bemerkt er, dass auf dem Dach des Holzschuppens jemand sitzt und ihn anstarrt. Ein struppiger, schwarzer Kater, einäugig. Krabat bückt sich, er wirft einen Stein nach ihm, scheucht ihn fort. Dann eilt er im Schutz der Weidenbüsche zum Mühlenweiher. Zufällig sieht er, dass nahe dem Ufer ein feister Karpfen im Wasser steht. Einäugig glotzt er zu Krabat empor. Dem Jungen wird unbehaglich. Er hebt einen Stein auf, er schleudert ihn nach dem Fisch. Der Karpfen taucht weg, in die grüne Tiefe hinab. Nun folgt Krabat dem schwarzen Wasser bis zu der Stelle im Koselbruch, die sie den Wüstenplan nennen. Und plötzlich, es trifft ihn so unerwartet, dass ihm das Herz stockt, ein heiseres Krächzen. Auf einer verkrüppelten Föhre am Rande des Planes hockt reglos ein fetter Rabe. Sein Blick ist auf Krabat gerichtet. Auch ihm fehlt, der Junge sieht es mit Schaudern, das linke Auge.
Später mehr von Krabat, dem Jungen aus dem gleichnamigen Jugendroman von Ottfried Preußler. Ratlos in Cottbus, kein Platz für Flüchtlinge, der Tag in HR2 Kultur. Es ist beschlossene Sache, vorerst werden Cottbus keine weiteren Flüchtlinge mehr zugewiesen. Die einen atmen auf und sehen darin eine Chance, zur Ruhe zu kommen. Die anderen sehen in dem Zuzugstopp ein fatales Zugeständnis an rechte Gruppierungen, die die Stimmung im Ort aufheizen. Schauen wir mal auf die Situation über Cottbus hinaus. Freiberg, Klausnitz, Wurzen, das sind nur einige Städte, in denen Proteste und Eskalationen in zum Teil dramatischer Form zu beobachten waren oder sind, im Zusammenhang mit Flüchtlingen und rechten Gruppierungen. Und was haben dort die Proteste bewirkt? Wie sieht es mit der Flüchtlingsverteilung aus? Claudia Sauter hat nachrecherchiert.
Was in Cottbus derzeit geschieht, erleben auch andere Kommunen in den ostdeutschen Bundesländern. In der sächsischen Kleinstadt Wurzen eskalierte am 12. Januar eine Schlägerei zwischen jungen Deutschen und Ausländern. Die Polizei zählte 7 Verletzte, 2 von ihnen schwer. Oberbürgermeister Jörg Röglin beklagte anschließend die Sicherheitslage in seiner Stadt. Wurzen hat nicht einmal ein eigenes Polizeirevier. Weil Ermittlungskräfte fehlen, ist bisher unklar, was überhaupt in Wurzen in der Nacht des 12. Januar passiert ist. Journalisten, die recherchieren wollten, wurden bedroht. Wurzen hat 16.000 Einwohner, unter ihnen rund 200 Flüchtlinge. Einen Zuzugstopp hat Oberbürgermeister Röglin nicht beantragt. Aber sein öffentlicher Aufruf zur Besonnenheit, zusammen mit anderen Bürgermeistern des Wurzener Landes, klingt verzweifelt. Gegenseitige Schuldzuweisungen würden nicht helfen. Es gehe um den Erhalt der demokratischen Grundordnung. Anders sieht die Lage im sächsischen Freiberg aus. Am Donnerstag will der Stadtrat über den Zuzugstopp für Flüchtlinge bis Ende 2019 abstimmen. Der dortige Oberbürgermeister fordert vom sächsischen Innenministerium eine Pause. Die Kapazitätsgrenze sei erreicht und die Integration von Flüchtlingen in Gefahr. In Freiberg und Umgebung sind derzeit rund 2000 Flüchtlinge und Asylbewerber untergebracht. Vor allem in den vergangenen 12 Monaten habe man einen massiven Zuzug nach Freiberg erlebt, sagt SPD-Oberbürgermeister Sven Krüger. Schulen und Kindertagesstätten seien dafür nicht ausgelegt. Im Nachbarland Mecklenburg-Vorpommern scheiterte derweil ein Antrag der AfD, einen Zuzugstopp für Flüchtlinge nach Schwerin zu erwirken. Ihrer Darstellung nach droht Ghettobildung von Asylbewerbern und Flüchtlingen. Der Schweriner Stadtteil Dresch sei eine No-Go-Area geworden. Der christdemokratische Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern lehnte den AfD-Antrag ab. Ein Zuzugstopp sei unnötig. Schwerin hat rund 100.000 Einwohner, unter ihnen 2.000 anerkannte Flüchtlinge. Auch in Bautzen ist die Lage angespannt. Mehrfach hatten dort rechtsextreme Gruppen Flüchtlinge durch die Stadt gejagt. In Klausnitz blockierten vor 2 Jahren rund 100 Demonstranten einen Bus mit Flüchtlingen, die in eine Erstbelegungsunterkunft gebracht werden sollten. Aus Angst vor dem Mob wollten die Flüchtlinge zuerst nicht aussteigen. Einen Jungen holten die Polizeibeamten schließlich gewaltsam aus dem Bus. Die Bilder gingen um die Welt. Sachsen hatte danach den Ruf eines braunen Bundeslandes weg, als Hochburg des Rechtsextremismus. Demnächst wird die gemeinsame Wissenschaftskonferenz wieder die Verteilung von Flüchtlingen auf die 16 deutschen Bundesländer festlegen. Sie tut dies nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel. Der errechnet die Quoten aufgrund von Steueraufkommen und Einwohnerzahl eines Landes. Aber sind diese Kriterien überhaupt noch sinnvoll?
Flüchtlingsverteilung nach dem Königsteiner Schlüssel oder da, wo sich Protest regt, werden weniger Flüchtlinge hingebracht. Andreas Speit, Rechtsextremismus-Experte. Was davon ist sinnvoller?
Ja, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Es ist leider zu befürchten, dass die Symbolik, die von der Entscheidung ausgeht, in Cottbus nun einen Flüchtlingsstopp zu setzen, fatale Wirkung haben wird. Da anzunehmen ist, dass eben gerade das rechte Milieu, so unterschiedlich es ist, gerade an der Stelle ganz genau denken wird, ja, wir haben es geschafft und das wird ausstrahlen.
Das rechte Milieu, sagen Sie, aber wo ist jetzt die Grenze zwischen den besorgten Bürgern, die es ja durchaus auch gibt, und der rechten Szene?
Ja, ich glaube, dass man da sehr differenziert schauen muss und wir haben da leider ein ganz anderes Problem, dass genau bei diesen Protesten diese Differenziertheit dieses Milieu eigentlich selber aufhebt. Wir erleben, dass Wutbürger schon längst auch zu Tatbürgern geworden sind. Wir erleben, dass dort AfD-Mitglieder mit Mitgliedern der Identitären Bewegung auf der Straße stehen, dass besorgte Bürger sich nicht daran stören, wenn Rechtsextreme mitprotestieren. Und ich habe auch ein wenig geschluckt, als ich von Christoph Berndt, eben dem Vorsitzenden von Zukunft Heimat, dieses Wort gehört habe, diesen Satz, Deutschland ist unser Land. Die Wortwahl hat mich überrascht und es hat mich auch der Tonfall überrascht, weil ich es genau so von Björn Höcke beispielsweise in Erfurt bei einer AfD-Kundgebung gegen die Flüchtlingspolitik in diesem Tonfall und in dieser Wortwahl erlebt habe. Und da sieht man eben auch, wie eng diese Milieus wirklich miteinander verstrickt sind. Und es ist leider so. Und wir haben es ja auch in Cottbus erleben müssen, dass bei diesen Demonstrationen eben eine Ausgrenzung des weitrechten Milieus nicht stattfindet.
Mhm. Der Verein Zukunft Heimat, wo Sie eben Christoph Berndt zitiert haben, der vorhin zu Wort gekommen ist in dem Beitrag, sagt ja aber, oder leugnet das ja auch gar nicht. Sie sagen, wir haben Kontakte zu den Identitären in Cottbus. Sie arbeiten eng zusammen mit der Kampagne 1%. Das ist eine Kampagne, die im Umfeld der neuen Rechten entstanden ist und auch bundesweit agiert. Also dann ist es auch, wenn man es doch so offen vor sich herträgt, wenig überraschend?
Nein, es ist nicht überraschend. Und ich bin ein wenig beunruhigt, dass, obwohl es bekannt ist, dann eben besorgte Bürger, die zu Recht Sorgen und Ängste haben, Einwanderung, Flüchtlingspolitik, ist eben auch, sage ich mal, nichts Leichtes. Es ist eine schwierige Auseinandersetzung. Fremde Menschen kommen mit fremden Interessen und gleichzeitig stoßen sie eben auf Menschen, die hier leben, die auch bestimmte Interessen haben. Und das muss austariert werden. Aber genau hier erleben wir eigentlich, dass es nicht gelingt, in der Protestkultur dagegen, beispielsweise eben klare Grenzen zu ziehen. Und da muss man dann leider sagen, auch bei den besorgten Bürgerinnen und Bürgern, es tut mir leid, sie stehen dort mit rechtsextrem zusammen und sie müssen sich überlegen, wie sie sich dazu verhalten wollen. Gerade 1% für unser Land beispielsweise hat nämlich genau das als Strategie. Um das Umfeld von Götz Kubitschek und Philipp Stein ist dieses Netzwerk, das bundesweit agiert, gegründet worden mit dem Ziel, die Proteste besser zu organisieren, die PR der Proteste besser zu machen, sich finanziell besser auszustatten und eben auch besser untereinander zu vernetzen. Und ich befürchte, dass das eigentlich auch in Medien und Politik noch gar nicht so wahrgenommen wird, dass es hier nicht vereinzelte Proteste sind von besorgten Bürgerinnen und Bürgern, sondern dass es oft schon mittlerweile gesteuerte Aktionen sind von bestimmten Netzwerken, die weit rechts stehen.
Und dann auf diese Art und Weise diese besorgten Bürger oder diese Stimmung missbraucht wird, dann einfach vereinnahmt wird auch. Jetzt gucken wir mal, bei Cottbus könnte man ja sagen, da gibt es ja seit den 90ern eine aktive rechte Szene. Das ist so ein Mischmilieu mit Hooligans, das FC Energie Cottbus oder Kampfsport-Türsteher-Szene ist da auch involviert. Geht das denn aber auch in anderen Kommunen, Städten darüber, also geht es über Cottbus hinaus, dass eben diese Gruppierungen die Stimmung anheizen und wo und wie tun sie das?
Ja, das erleben wir bundesweit, dass ganz genau einzelne Gruppen aus verschiedenen rechten Milieus, von AfD bis NPD, versuchen, Probleme vor Ort für sich politisch zu benutzen, Diskussionen befeuern, Ressentiments schüren und dann hoffen, in der Mitte der Gesellschaft noch mehr Zuspruch zu bekommen. Und das ist leider eben ein bundesweites Phänomen und gerade 1% für unser Land ist ein Projekt, das ganz gezielt diesen Kurs fährt, um eben sozusagen, mit aller Vorsicht jetzt es auszudrücken, eben die Flüchtlinge auch zu verdrängen.
Ist die AfD da ähnlich unterwegs? Also gerade auch in Cottbus ist sie ja mit 24% der Zweitstimmen bei der Bundestagswahl stärkste Kraft gewesen. Ist sie, kann man die in einem Atemzug nennen oder würden Sie dann doch nochmal differenzieren?
Natürlich gibt es Unterschiede zwischen NPD und AfD. Es gibt auch Unterschiede zwischen der Identitären Bewegung und beispielsweise dem Institut für Staatspolitik. Aber das Entscheidende ist leider, dass sie bei der Thematik alle die gleiche Wortwahl haben, alle die gleiche Zielrichtung haben. Es gibt Differenzen, ja, aber gerade bei diesem Themenfeld gibt es ihn nicht. Wir erleben gerade hier bundesweit, dass aus dem weit rechten Hooligan-Milieu, aus dem Security-Bereich, aus den Freisportgruppen beispielsweise, aber eben auch aus den Parteien, man zusammensteht und man sich nicht aneinander stört, wenn es im Protest gegen Flüchtlinge oder Flüchtlingsunterkünfte ist.
Sehen Sie das in Wurzen, was da passiert ist, auch in ähnlichem Licht?
Ja, ich sehe das im ähnlichen Licht und wir sehen auch eigentlich ähnliche Prozesse. Es gibt Probleme und diese Probleme werden dann vermeintlich nur von denjenigen aufgegriffen, die sie fundamental kritisieren. Und dann hat man leider oft die Situation, dass man sozusagen im Nachhinein versucht, die Debatte wieder einzufangen. Es wäre viel wichtiger, im Vorfeld ganz offensiv mit den politischen Auseinandersetzungen von Flüchtlings- und Asylpolitik sich auseinanderzusetzen, anstatt zu warten, bis es hochkocht und man dann es versucht, irgendwie in den Griff zu bekommen.
Nochmal kurz zurück zum Anfang unseres Gespräches. Wenn man denn dann diese aufgeheizte Stimmung hat, dann ist es vielleicht ja doch sinnvoll, eben in so eine Kommune mal weniger Flüchtlinge zu schicken.
Ja, man holt vielleicht Luft, aber man hat in der Kommune vielleicht auch Ruhe. Aber was hat man in der Kommune auch gesetzt? Man hat gesetzt, mit Gewalt, mit massivem Protest können wir verhindern, dass Menschen, die aus Not und Elend beispielsweise eben auch geflüchtet sind, hier keine Heimat mehr finden können. Und Sie haben es eben auch schon angedeutet, Anfang der 90er Jahre. Und ich befürchte, dass es im kulturellen Gedächtnis dieser Stadt auch da und auch der rechten Szene sehr präsent, hat es über Tage massive Proteste gegeben in Cottbus und auch im Umland von Cottbus, schon gegen Geflüchtete und Flüchtlingsunterkünfte. Und da setzt sich eine Tradition fort. Diese Tradition muss meines Erachtens dann auch gebrochen werden, auch auf der symbolischen Ebene, nämlich, dass man sagt, nein, wir lassen uns nicht von den Rechten sozusagen vortreiben in die Entwicklung hin, dass man eben sagt, stopp, wir nehmen keine Einwanderung mehr, sondern tatsächlich ist das Problem doch ein gesamtgesellschaftliches Problem und es ist nicht allein ein Problem von ein paar Jugendlichen mit Migrationshintergrund oder Einwanderern, die jünger sind, die diese Situation haben, zustande kommen lassen.
Ein Problem nicht nur für und in Cottbus. Andreas Speit, Rechtsextremismus-Experte, vielen Dank. Ratlos in Cottbus, kein Platz für Flüchtlinge, der Tag in HR2 Kultur.
Krabbert weiß nun, woran er ist. Er besinnt sich nicht lange. Er rennt davon, rennt, was die Sohlen halten, am schwarzen Wasser entlang, bachaufwärts. Wie er das erste Mal anhalten muss, weil er außer Atem ist, schlängelt sich eine Natter durchs Heidekraut, richtet sich zischelnd auf, blickt ihn an. Sie ist einäugig. Einäugig ist auch der Fuchs, der ihm aus dem Dickicht entgegenspäht. Krabbert rennt und verschnauft eine Weile. Er rennt und verschnauft. Gegen Abend erreicht er das obere Ende des Koselbruchs. Wenn er ins Freie hinaustritt, so hofft er, wird er dem Zugriff des Meisters entronnen sein. Flüchtig taucht er die Hände ins Wasser, netzt Stirn und Schläfen, bringt die letzten paar Schritte hinter sich und erschrickt. Statt wie erhofft auf die freie Heide, tritt er auf eine Lichtung hinaus. Und mitten auf dieser Lichtung, friedlich im Abendschein, liegt die Mühle. Der Meister erwartet ihn vor der Haustür. »Na, Krabbert«, begrüßt er ihn spöttisch, »ich wollte schon nach dir suchen lassen.«
Noch einmal Krabbert von Ottfried Preußler, basierend auf einer sorbischen Sage, auch wenn es nicht in Cottbus spielt, was heute als ein kulturelles und politisches Zentrum der Sorben gilt. Mal wieder der Osten, so stimmen vielleicht manche ein, wenn sie von den Problemen in Cottbus hören, die wir in dieser Sendung beleuchten. Flüchtlinge, rechte Gruppierungen, Gewalt, Proteste und jetzt ein Zuzugstopp, der vielleicht die Lage etwas beruhigt, vielleicht die Einschätzungen gehen auseinander. Aber nein, die oder ähnliche Probleme kennen auch westliche Kommunen und auch das Instrument Zuzugstopp gibt es anderswo, zum Beispiel in Salzgitter. Im Oktober vergangenen Jahres war die Stadt bundesweit die erste, die den weiteren Zuzug von anerkannten Flüchtlingen untersagen durfte. Salzgitter, eine gute Stunde Autofahrt nördlich von Kassel, ist seit jeher Heimat vieler Migranten. Doch durch den Flüchtlingszustrom hat sich auch eine Multikulti-Stadt überfordert gefühlt. Birte Ohlig beschreibt, wie es dazu kam.
Salzgitter, 107.000 Einwohner, 36% Ausländeranteil. Seit jeher eine Arbeiterstadt. Hier lässt VW Motoren produzieren. Von hier aus liefert die Salzgitter AG Stahl in alle Teile der Welt. Besonders Türken, Italiener und Spätaussiedler aus Russland hat die Aussicht auf Arbeit schon vor Jahrzehnten hierher gezogen. Seit dem großen Zustrom an Flüchtlingen im Sommer 2015 sind noch einmal fast 6.000 Menschen hinzugekommen. Überwiegend Syrer. Bislang war Salzgitter immer eine weltoffene, tolerante Stadt. Doch bei der Landtagswahl im Oktober holte die AfD hier mit fast 14% ihr landesweit bestes Ergebnis. Dabei war die Partei im Wahlkampf erstaunlich unauffällig geblieben. Für viele Salzgitteraner, so scheint es, ist einfach eine unsichtbare Grenze überschritten.
Es sind viele, viele Ausländer hier, ne? Und irgendwann reicht's auch. Es müssten genügend Arbeitsplätze da sein und die Leute müssten natürlich auch ausgebildet sein, damit sie auch was leisten können, ne?
Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, jemals in Salzgitter von irgendwelchen sexuellen Übergriffen gelesen zu haben. Jetzt passiert das leider Gottes häufiger halt, ne? Und das macht einen schon nachdenklich, ob das kulturell überhaupt zusammenpasst.
Ich habe von meinen Enkelkindern schon richtig Angst. Ich bin fertig, wenn sie gehen wohin oder wann, dann muss ich die ganze Nacht nicht schlafen. Ich muss sie warten, weil immer denkst du auf Schlimmstes.
Die Polizei nimmt die Sorgen der Bürger ernst. Seit Anfang des Jahres laufen zusätzliche Polizeibeamte in den Brennpunktvierteln Streife. Übergriffe auf die Bevölkerung seien aber die Ausnahme, heißt es von Seiten der Polizei. Die meisten Gewalttaten würden die Flüchtlinge untereinander verüben. Nicht selten aus Langeweile. Denn die Stadt hat noch ein anderes Problem. Trotz VW und Salzgitter AG, knapp 10% der Menschen hier haben keinen Job. Dazu kommt, die Stadt ist mit 360 Millionen Euro hoch verschuldet. Keine guten Voraussetzungen, um noch mehr Geflüchtete aufzunehmen, findet Oberbürgermeister Frank Klingebiel. Er erwirkte bei der damals noch rot-grünen niedersächsischen Landesregierung eine Zuzugssperre. Seit Oktober vergangenen Jahres dürfen sich in der Stadt keine anerkannten Flüchtlinge mehr niederlassen. Eine Atempause, wie es Klingebiel nennt.
Wir haben einfach festgestellt, dass die Menschen hier an die Belastungsgrenze der Integrationsfähigkeit gekommen sind. Die Ehrenamtler sagten, also ich weiß gar nicht mehr, wo ich hingucken soll, ich schaffe das einfach nicht mehr. In den Kindergärten, in den Schulen eben auch, dass sowohl die Erzieher als auch die Lehrer sagten, also wir sind einfach überfordert mit der Arbeit, die dahinter steckt. Und deswegen war es wichtig, um die bereits 5.700 hier lebenden Menschen richtig aufnehmen zu können, aber auch um den sozialen Frieden vor Ort zu gewährleisten.
Am Friedenberg leben besonders viele Flüchtlinge in tristen, mehrstöckigen Wohnblöcken. Mitten im Einkaufszentrum hat die AWO ihren Stadtteiltreff Avista eingerichtet. 25 Mitarbeiter betreuen hier die Neusalzgitteraner. Es gibt Beratungs- und Sportangebote, Alphabetisierungskurse, Hausaufgabenbetreuung und einen Tanztee. Wer einen Deutschkurs machen will, muss mehrere Monate auf einen Platz warten. Ulrich Hagedorn, Geschäftsführer der AWO Salzgitter, ist froh, dass durch den Zuzugsstopp künftig nicht noch mehr Flüchtlinge vor dem Avista warten werden.
Unsere Kapazitätsgrenzen sind wirklich erreicht und wir können einfach mehr nicht machen. Das ist nicht eine Frage des Wollens, sondern wirklich eine Frage des Könnens. Wenn man sich den Bereich Sprachkurse anguckt, es gibt keine Kursleitungen mehr. Und mit Räumen ist es schwierig. Der letzte Kirchenraum ist schon belegt mit allen möglichen Dingen. Und Salzgitter ist da wirklich langsam an Kapazitätsgrenzen.
10 Millionen Euro Soforthilfe vom Land bekommt die Stadt für die Jahre 2017-2018. Mehr Polizeipräsenz, mehr Sozialarbeiter an Schulen, vor allem aber neue Kindergarten- und Krippenplätze sollen damit geschaffen werden. Denn auch da sind die Wartelisten lang. Oberbürgermeister Klingebiel verlangt aber von der künftigen Bundesregierung mehr. Einen regelrechten Marshallplan und keine Kriseninterventionsprogramme.
Weil die helfen nicht, sondern die Herausforderung wird die nächsten 10 Jahre da sein. Und insofern braucht man ein langfristiges Programm auch der Bundes- und der Landesregierung. Die Wohnsitzauflage allein und die 10 Millionen würden uns langfristig nicht helfen. Das war der erste Step und jetzt müssen weitere folgen.
Zuzugstopp als Prävention in Salzgitter, Birte Ohlig berichtete. Professor Andreas Zick, Sozialpsychologe und Leiter des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Uni Bielefeld. Guten Tag.
Tag, Frau Fuhrmann.
Flüchtlinge nicht mehr nach Cottbus, Salzgitter, Delmenhorst, Wilhelmshaven, bald vielleicht auch nicht mehr nach Freiberg. Wohin dann?
Naja, wir haben ja das Prinzip des Lastenausgleiches. Und wir sehen jetzt Unwuchten im Lastenausgleich. Sie haben ja den Bürgermeister von Salzgitter gehört. Da geht es ja nicht um den Zuzugsstopp aus irgendwelchen rassistischen Gründen, sondern weil der Standard der Integration relativ hoch ist. Und dann braucht man Lastenausgleich. Und der ist relativ schwierig in einem föderalen System. Wir haben ihn ja nicht mal in Europa richtig hingekriegt. Die Frage ist eben ganz genau, wie kann ich die Belastungen bemessen? Das reicht eben nicht nur an der Anzahl der Personen, sondern wenn man wie Salzgitter sagt, man möchte auch Integration fördern, man möchte Lernkurse anbieten und so weiter, dann ist das nicht allein eine Frage von Sicherheit, Gewaltprävention, sondern dann muss man die Lasten genau bemessen. Also man braucht einen Plan für die Integration, die Belastung für die Kommunen. Und vor 2 Jahren habe ich mal gesagt, man braucht überhaupt so ein Soli für die Integration, denn es gibt auch Kommunen, die wollen mehr Flüchtlinge aufnehmen, das vergessen wir oft.
Das heißt, wir haben im Moment zu wenig den Fokus auf der Integration und schauen jetzt zum Beispiel bei Cottbus vor allen Dingen nur auf die Deeskalation?
Naja, weil Cottbus ist jetzt in einen massiven Konflikt hineingerannt. An vielen anderen Orten haben sie das ja auch. Also da sind Konflikte, die sind erst verhärtet, dann gibt's Debatten und dann geht die Eskalationsstufe weiter. Mittlerweile ist ja die Regulierung fast gar nicht mehr möglich. Da geht es ja nicht mehr um die Frage, ob da irgendein vernünftiger Integrationsplan herkommt, sondern man unterhält sich eigentlich nur noch über rassistische Stereotype und Vorurteile und gleichzeitig die Kriminalität von Flüchtlingen. Und da merken Sie an den Diskussionen ja auch, dass wir die Sorgen nicht richtig bemessen können, die Belastungen gar nicht mehr richtig bemessen können. Insofern, da fehlt ein Plan, den kann dann so eine Kommune oder Stadt nicht allein aus sich selbst entwickeln, sondern naja, der Bürgermeister hat es gerade gesagt, ein Marshallplan, ich würde sagen eben ein Integrationsplan. Ansonsten, wir haben eigentlich Diskussionen, die wir auch in den 80er Jahren auch schon erlagen. Auch da Kriminalität, auch da wurde die Rechtsextreme stark und gewinnt am Ende aus dem Konflikt und nicht eigentlich die Zivilgesellschaft beziehungsweise die Kommunen, die von Zuwanderung zum Teil ja auch viele Vorurteile haben.
Aber jetzt wundert man sich schon ein bisschen, Herr Zick. Wir hatten ja diese größere Flüchtlingszuwanderung 2015. Jetzt sind wir Anfang 2018. Warum eskaliert die Situation jetzt?
Naja, das Interessante ist, das ist eben nicht so einfach, wenn wir Zuwanderung haben. Dann steigt die Gewalt, weil aus der Frustration der Lasten entsteht eine Aggression, sondern erstens, sie steigt besonders in Regionen, wo es wenig interkulturelle Erfahrung, Kompetenzen gibt. Das haben wir ja alles in der Sendung gehört. Da haben wir auch sehr ehrliche Töne gehört. Da sind viele Fragen. Das Zweite ist, extremistische Kräfte gewinnen gerade dann, wenn die Lage wieder rückläufig ist, weil dann greifen Bedrohungsszenarien in der Situation der Belastung. Da ist die Zivilgesellschaft aktiv, da versucht man das Ganze zu regulieren. Und wenn das zurückgeht, dann bleibt das Vorurteil. Und leider haben wir gesehen, dass zwischen 14 und 16, als die Zuwanderung rückläufig war, es bleiben massive Vorurteile und Stereotype. Und es reicht tatsächlich Kriminalität von Geflüchteten, die wir sehen, eindeutig, auch Gewalt, um dann das Vorurteil als Bedrohungsszenario nochmal aufzubauen. Das heißt, also mit Zuwanderung ist es nicht unmittelbar verbunden, sondern jetzt wird gekämpft um den Raum, jetzt wird Widerstand gezeigt, weil die Willkommenskultur muss überführt werden in Integration und Willkommenskultur hat es eher gebremst.
Jetzt haben wir auch gehört in der Sendung von Wurzen, von Cottbus natürlich, davon sind wir ausgegangen, von Clausnitz, von Freiberg, Bautzen ist auch noch so ein Stichwort, wo rechte Präsenz und eine Eskalation gegen Flüchtlinge zusammenkommen. Ist das ein Ostproblem?
Nein, es ist überall im Land. Wenn wir die Landkarte der Anschläge angucken, wenn wir die Landkarte der Vernetzung in den Online-Medien, da wird viel diskutiert, wird vernetzt, da werden Gemeinschaften gebildet, da wird alles kommentiert, dann ist das vernetzt über das ganze Land. Wir haben auch über Grenzen hinweg europäische Allianzen. Der Osten ist insofern interessant als Agitations- und Propagandafeld, weil die Zuwanderung ist tatsächlich auch in der Weise ein neueres Phänomen, als wir es im Westen haben. Wir haben im Osten festgestellt, empirisch kann man zeigen, eine höhere Neigung von Menschen, generalisierten Bildern, auch Stereotypen, erstmal zu vertrauen, dass sie die Welt erklären. Wenn Zuwanderung kommt, dann entstehen Vorurteile, Stereotype, die erklären mir erstmal die Welt. Die sagen mir auch, wo ich zugehöre. Wir haben im Osten in Studien gesehen, man erwartet dort eher eine starke Regulation. Das Thema Sicherheit hat man unterschätzt. Das war ein massiv wichtiges Thema, Kriminalität, Sicherheit. Insofern, das ist eine hochinteressante Region für extremistische Kräfte. Und das alles haben wir in den 80ern gesehen. Und in den 90ern zieht man dann eben in diese Region. Man hat jetzt in der Szene auch den Kampf um den Raum, den Kampf um die Gebiete. Sie haben das ja gehört. Erde, Blut- und Bodenbilder. Und da ist der Osten attraktiv, aber das finden wir überall im Westen. Kandel, wir haben im Westen Hochburgen rechtsextremer Szene, die ziehen jetzt nach Bautzen, um dort oder nach Cottbus, um dort mit auf der Straße in den Kampf zu gehen. Ich übertreibe das mal, aber so wird es zum Teil eben auch ausgesagt. Nein, das ist ein gesamtdeutsches Problem. Da muss sich auch Ost wie West gegenseitig mehr helfen.
Deeskalation ist das eine und ist wichtig, aber wir brauchen einen Integrationsplan. So hat es Professor Andreas Zick eben bei uns gesagt, Konfliktforscher an der Uni Bielefeld. Ganz herzlichen Dank. Ratlos in Cottbus, kein Platz für Flüchtlinge, HR2, der Tag. Und wie geht es dem Zauberlehrling Krabbert?
Krabbert ist der Verzweiflung nahe. Er weiß, dass er aufgeben sollte. Aber er will es nicht wahrhaben. Er versucht es ein drittes Mal, diese Nacht noch. Das Weglaufen aus der Mühle fällt ihm nicht schwer. Und dann immer dem Nordstern nach. Mag er auch straucheln, mag er sich in der Finsternis beulen und Schrammen holen. Hauptsache, dass ihn niemand sieht, dass ihn keiner behexen kann. Unweit von ihm schreit ein Käuzchen. Dann streicht eine Eule vorbei. Wenig später entdeckt er im Sternenlicht einen alten Uhu. Zum Greifen nahe sitzt er auf einem Ast und beobachtet ihn. Mit dem rechten Auge. Das linke fehlt ihm. Krabbert läuft weiter. Er fällt über Wurzeln, er stolpert in einen Wassergraben. Es wundert ihn kaum noch, dass er bei Tagesanbruch zum dritten Mal vor der Mühle steht. Im Haus ist zu dieser Stunde noch alles still. Nur Juro rumort in der Küche herum, er hantiert am Herd. Krabbert hört ihn und geht hinein. »Du hast recht gehabt, Juro. Man kann hier nicht weglaufen.« Juro gibt ihm zu trinken. Dann meint er, »Du solltest dich erst mal waschen, Krabbert.« Er hilft ihm aus seinem nassen, mit Blut und Erde beschmutzten Hemd. Er füllt ihm ein Schaff mit Wasser und sagt dann, ernsthaft und ohne sein übliches blödes Grinsen, sagt er es, »Was du allein nicht geschafft hast, Krabbert, das wäre vielleicht zu schaffen, wenn zwei sich zusammentun. Wollen wir beiden es miteinander versuchen? Das nächste Mal?«
Und das war noch einmal Krabbert von Ortfried Preußler, basierend auf einer sorbischen Sage. Und das war der Tag für heute mit dem Blick nach Cottbus und andere Orte, in denen rechte Kräfte Bürgersorgen für sich zu nutzen wissen und die Stimmung gegen Flüchtlinge gezielt anheizen. Besorgniserregend vor allem, weil sie das nicht regional, sondern bundesweit tun, wie wir gehört haben. Mehr von uns wie immer unter hr2.de. Dort können Sie auch die Sendung als Podcast nachhören. Das geht auch in der Wiederholung in hr Info ab 22.05 Uhr und in der neuen ARD Audio App, da finden Sie uns auch, HR2 der Tag. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.